SRF 2 Kultur.
Reflexe mit der Novemberausgabe von Literatur im Gespräch. Im Zentrum der Sendung heute steht Italien. Und zwar peinliche TV-Shows, Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch. Das ist das Italien von Berlusconi. Viele Autorinnen und Autoren in Italien kritisieren dieses Berlusconi-Italien direkt oder auch indirekt in ihren Romanen. Auch in den beiden Büchern, über die wir heute reden, ist das so. Die beiden Bücher, das sind Marina Bellezza von Silvia Avallone und Erkennst du mich von Andrea Baiani. Es diskutieren mit mir zwei ausgewiesene Kenner der italienischen Literatur, Maike Albert und Hans-Ulrich Probst. Mein Name ist Esther Schneider. Hans-Ulrich Probst, Maike Albert, ein erster Leseeindruck zu den beiden Büchern. Vielleicht wollen Sie gerade beginnen, Maike Albert.
Silvia Avallone unternimmt den Versuch, ein großes Gesellschaftspanorama vorzulegen, das gleichzeitig mit Italien abrechnet und auch die Rolle der Frau auf den Punkt bringt. Also Breitbandformat, das ist so ein bisschen ihr Ehrgeiz, ein bisschen Sozialreportage und auch ein Psychogramm der Heldin Marina Bellezza. Wir müssen sehen, ob sie diesem hohen Anspruch auch gerecht wird. Andrea Baiani legt eigentlich so etwas wie ein Epitaph für einen Freund vor, für Antonio Tabucchi, mit dem er sehr eng verbunden war. Das ist ein ganz anderes Buch, ein leises, ein sehr behutsames Buch, das mich wegen seiner Stimmung sehr angerührt hat.
Wie ist das bei Ihnen, Hans-Ulrich?
Ja, um gleich anzuschließen, Baiani ist sicher ein Autor in den Fußstapfen von Tabucchi und in diesem Buch kommt das noch stärker zum Vorschein. Also manchmal meint man fast Sätze von Tabucchi zu lesen, obwohl es über ihn geschrieben ist. Aber Lones erster Roman hat mich ja sehr durchaus beeindruckt. Ich glaube auch jetzt mit dem Cinemascope-Format hat sie sich auch ein bisschen übernommen.
Gut, dann schlage ich vor, wir steigen gerade ein in die Diskussion mit dem Buch von Silvia Avallone, Marina Bellezza. Ganz kurz zur Geschichte. Marina Bellezza ist eine melodramatische Liebesgeschichte zwischen der Provinzschönheit Marina Bellezza, die dem Buch auch den Titel gibt, und dem Aussteiger Andrea. Beide haben einen Traum. Er will die Alp seines Großvaters übernehmen und Käse herstellen nach alter Väter-Tradition. Sie will Star werden, als Sängerin Karriere machen und tritt in peinlichen Castingshows in der Provinz auf. Die beiden haben also ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Sie liebt das Künstliche, die seelenlosen Einkaufszentren, den Glamour. Er sucht das Wahre und die Werte und die Einsamkeit. Und mit diesem Gegensatzpaar arbeitet Silvia Avallone. Es ist übrigens angesiedelt in Norditalien, in Piemont, auch die Gegend, aus der die Autorin selber stammt. Bevor wir jetzt diskutieren, hören wir den Einstieg in das Buch. Es liest Hans-Peter Müller-Drossard.
Ein unbestimmter Schimmer leuchtete irgendwo zwischen den Bäumen, etwa 10 Kilometer von der SB-100 entfernt, die sich zwischen zwei gewaltigen schwarzen Bergen hindurchzwängte. Es war das einzige Zeichen, dass es noch Leben in diesem Tal gab, an der nackten und vergessenen Grenze der Provinz. Sie sahen ihn durch die Windschutzscheibe auftauchen. Dann in der nächsten Kurve verloren sie ihn aus den Augen. Sie verlangsamten die Geschwindigkeit an einer Kreuzung, umgeben von nichts, vor der Ruine eines Restaurants. Zwei verrammelte Fenster und eine Tafel, auf der Menü und weitere unleserliche Worte verblassten. Einer von ihnen erinnerte sich, dass er hier seine Erstkommunion gefeiert hatte. 20 Jahre später waren nur noch das Dach und die Eisengitter übrig. 20 Jahre später war alles vorbei. Sie beschleunigten wieder. Im Scheinwerferlicht wurden Bruchstücke von Schluchten voller Brombeersträucher sichtbar und von Zeit zu Zeit ein einsames, verfallenes Haus. Selbst die Straßenschilder verloren sich hier oben in der leeren Nacht. Sie waren die einzigen, die auf der SB-100 zwischen der Talsohle und der Verlassenheit unterwegs waren. Sie fuhren in einem alten Volvo-Kombi zwischen Schluchten die Haarnadelkurven hinauf, die sie schon ihr ganzes Leben kannten. Je höher sie kamen, desto gespenstischer erschienen die Laubbäume. Die Wände des Tals verengten sich steil auf den Wildbach zu und durch die geöffneten Wagenfenster drang nur das eintönige Tosen des Wassers herein. Sie kamen nach Andorno. Die Ampeln blinkten orange und der Volvo brauste mit 90 Stundenkilometern dahin, ohne sich um Stoppschilder und Vorfahrten zu kümmern. Nach dem Friedhof, nach dem, was von dem kleinen Fußballfeld übrig geblieben war, auf dem sie groß geworden waren, erwartete sie das schäbige Gebäude der Bar Sirena mit seinem erloschenen Schild. Sie parkten und stiegen aus. Einer war groß, einer untersetzt, und der dritte hatte Augen schwärzer als Öl. Sie näherten sich der Tür. Im Innern kein Geräusch. Sie zogen trotzdem an ihr. Geschlossen.
So also beginnt der Roman Marina Bellezza von Silvia Avallone. Hat sie beide der Einstieg gepackt, Hans-Ulrich Probst?
Ja, da weckt das schon Neugier und vielleicht kann man gar nicht erzählen, wie es weitergeht, weil die sind ja da ein bisschen ratlos und tuckern eben mit übersetzter Geschwindigkeit weiter durchs Tal. Und dann passiert es, ein Hirsch läuft ihnen ins Auto. Und wie sie das dann schildert, wie sie mit diesem sterbenden Hirsch umgehen, ihn nämlich in den Kofferraum zwängen, um dann doch noch an irgendein Dorffest, ein obertristes Dorffest zu fahren. Also da hat es mich sofort eigentlich hineingezogen und mir gezeigt, die kann schon was.
Ja, sie kann großartig Landschaften beschreiben, vor allem dann auch diese versehrten, diese geschundenen Landschaften dort in Norditalien, die Shopping Malls und dieses ganz Triste auch bei dem Dorffest, was sie gerade andeuteten. Was aber dann passiert, ist, dass sie doch diese Figuren, die Helden, extrem schematisch arbeitet, war mein Eindruck. Also genau bei dem Dorffest tritt ja dann Marina Bellezza zum ersten Mal auf und sie ist eigentlich die Repräsentantin dieser Berlusconi-Plastikwelt. Also sie hat den Materialismus, der damals galt, komplett verinnerlicht und versucht jetzt Sängerin zu werden. Sie ist ja auch sehr begabt. Also sie kann eigentlich alles machen. Und ausgerechnet diese Frau wird nun begehrt von diesem jungen Mann, der unbedingt zurück zur Natur will. Und das wiederum, da hat sie auch eine gewisse Fähigkeit, Silvia Avallone, dass sie nämlich erkennt, wie stark der Bruch ist zwischen den Generationen. Der Sohn, der Freund von Marina, Andrea, will ja den Beruf des Großvaters wieder aufgreifen. Und seine Familie war eigentlich vom Aufstieg getrieben. Und er negiert das. Er will das nicht mehr und knüpft an die Familientradition an. Also da hat sie dieses Gefälle, was in Italien vorhanden ist. Aber eine Spur zu, ja, deutlich eigentlich ausgearbeitet, zu betont.
Genau, also der Generationenbruch spiegelt sozusagen eben den Bruch auch in der Gesellschaft, wo es ja keinen Konsens mehr darüber geht, wohin die Reise gehen soll. Und wir haben das vielleicht zu wenig deutlich gesagt, es ist ja eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und zwar war es die erste große Liebe. Und also sie sehen sich an diesem Dorffest nach 3 Jahren zum ersten Mal, nachdem sie ihn liegen lassen hat, weil sie eben Karriere machen will, nach Mailand oder noch weiter wegdrängt. Und er will auf die Alp des Großvaters, die ihm der Vater, ein Allianza Nazionale Bürgermeister, zuerst gar nicht geben will. Aber wie Sie sagen, Maike Abbath, ich habe auch das Gefühl, sie ist dann bei der Figurenzeichnung, hat sie irgendwie zu viel hineingepackt, weil die beiden sind belastet von enormen Traumata. Also die Marina Bellezza hat eine Alkoholikerin-Mutter und einen Filou als Vater. Bei Andrea, dem Zweitgeborenen, gibt es ein Kain- und Abel-Drama, das gegenüber dem älteren Bruder, der immer alles richtig gemacht hat und jetzt also in den Augen der Eltern erfolgreicher Physiker in den USA, in Arizona lebt. Also es ist immer alles hochdramatisch.
Genau, das ist das Stichwort. Also es ist wirklich sehr, sehr melodramatisch. Also was man ja sich so immer unter italienischer Familie vorstellt, ist einfach irgendwie auf das Zehnfache aufgeblasen. Das ist mir auch so vorgekommen. Also gerade diese Geschichten mit der Familie bei Andrea, es wird einem immer wieder eigentlich dasselbe gesagt. Das ist ein bisschen schade.
Ja, sie hat anscheinend kein Gefühl für Zuspitzungen, sondern reiht die Höhepunkte aneinander. Also kein Gefühl für Rhythmus oder ein wenig ausgeprägtes Gefühl für Rhythmus und dann trägt sie viel zu dick auf. Und sie hat auch die Tendenz, in die Psychotrickkiste zu greifen und alles zu kommentieren, dann auch mit sprachlichen Klischees, also immer wieder zu sagen und Schluss oder dann mit Begriffen zu operieren wie Urkern oder dass eine Frau dann plötzlich das Objekt der Begierde ist oder dass jemand ein reines Verlangen spürt ohne Objekt. Da hat sie dann so Versatzstücke aus bestimmten Sprachschichten, die sie einfach benutzt und eigentlich zu wenig Rücksicht nimmt auf das, was ihre Figuren dann wirklich ausmacht in dem Roman. Also auf der einen Seite haben wir eine Autorin, die ein gewisses Gespür hat für die Nöte ihrer Generation, die auch sehr schön schildert, wie sehr sich Italien verflacht hat, die dann ja auch noch eine Nebenfigur erfindet, Elsa, die Intellektuelle, die aber ganz unansehnlich ist. Auch das hat mir nicht gefallen, dass dann ausgerechnet die Intellektuelle die hässliche ist. Es wäre ja lustiger gewesen umgekehrt. Also Marina,
ist ja
diese große,
oder?
Sängerin, ja, wenn die mal ein bisschen hässlicher gewesen wäre und
gut,
Elsa
hätte sie
dann
keine
die strahlende
gehabt,
Schönheit.
Natürlich.
Das kann sein, aber das ist alles eine Spur zu einfältig und da macht sie es sich doch sehr, sehr leicht.
Etwas und möchte, vor allem, ja, was Sie eben sagen, sie vertraut eigentlich ihrer Erzählung zu wenig, weil sie immer alles noch erklärt. Ich meine, dass man aus den Perspektiven der verschiedenen, auch von der Mutter und dem Vater, bei allen Generationen erzählt, das würde ich mir noch gefallen lassen. Aber dann kommt immer noch der Appendix, nachdem eine Szene erzählt wird, die wir alle verstanden haben, und es wird nochmals erklärt. Und insofern, Sie haben das zu Beginn gesagt, ist der erfolgreichste Protagonist dieses Romans, ist diese wilde Natur des Piemont, sind diese verlassenen Täler und eben diese Gegenbewegung, die jetzt nach der Landflucht und der Aufgabe all dieser nun vergandeten Alpen einsetzt, mit diesem wirklich hartnäckigen Andrea, der sich da ja auch durchbeißt. Und das sind so für mich die schönsten Szenen.
Genau.
Wie er die Alp schildert, wie er aber dann auch das harte Leben. Er schafft es wirklich. Er kauft ein paar Kühe. Es gibt Käseproduktion. Und wie er das erste Kalb mit auf die Welt bringt mit dieser Kuh. Das sind die ganz starken Szenen, so wie die mit dem Hirsch am Anfang. Also die Natur und die Tiere, das sind die gelungenen Protagonisten und bei den Menschen ist es viel zu klischeehaft.
Genau, und da kann man ja auch ansetzen, dass sie so einen Trend eigentlich darstellt. Ich weiß nicht, ob es in Italien wirklich gibt, diese Rückbesinnung auf die bäuerlichen Wurzeln,
doch,
jetzt gerade in diesem Norditalien.
Ja, sie bedankt
das
sich am Schluss auch bei Freunden,
ja, ja,
die das tatsächlich leben, die sie beraten haben, sicher auch.
Ja, ja, ich habe es jetzt auch gerade, als ich in Italien war, erlebt. Es gibt eine Tendenz, dass sehr viele zurückkehren in die Städte ihrer Großeltern. Viele haben ja dort Häuser behalten. Einen Gedanken möchte ich noch einwerfen, dass das Problem dieses Romans doch immer wieder die Sprache ist und der Stil. Und da hat sie auch zu wenig Sensibilität für Kitschgefahr. Das hat mich sehr gestört. Die kommt dann immer wieder dazwischen, die Sprache. Gerade auch in schönen, intensiven Momenten ist sie zu sehr dann auf Sprachklischees abonniert. Also wenn sowas gesagt wird, wie die Worte stockten angesichts der Schönheit zum Schweigen gebracht von ihrer Macht. Oder dann über den Andrea, als er auf der Alp da wieder lebt und den Beruf des Großvaters ausübt. Aber er war ein freier Mann, der in einem abgelegenen Winkel im Nordwesten, im nackten und unsichtbaren Herzen der Welt, Lateinisch las. Er liest nämlich Augustinus.
Genau, man kann auch sagen, sie waren ein weiteres Mal allein und zusammen in einer feindlichen Welt voller Gefahren und Enttäuschungen.
Solche Sätze gibt es viele. Es ist eigentlich vielleicht die Tragik, dass sie den Teufel mit Beelzebub austreibt. Also ihre ätzende und gut gesehene Kritik dieses ganzen Unterhaltungsbusiness und all dieser Verwerfungen, denen sich diese Marina unterzieht, das schildert sie mit einer Ästhetik, die sehr nahe dieser Unterhaltungs- und Fernsehästhetik erscheint. Und so gibt es ein gewisses Zwielicht. Und wie gesagt, ich habe mich dann immer wieder gefreut, wenn es Szenen gab in der Natur. Ich fand auch sehr gelungen dann die Desillusionierung in den USA. Ganz zuletzt macht er sich mit Marina Bellezza, die er ja auch geheiratet hat, dann doch auf, den Bruder zu besuchen in dieser Wüste. Und das ist natürlich auch die reinste Tristesse. Und es ist eine Trostlosigkeit. Und das gelingt ihm dann wieder gut. Und es kommt auch zu keiner Versöhnung. Also da versagt sie sich dem Kitsch. Also diese Momente scheinen mir das Talent doch zu zeigen, das Silvia Avallone hat, was sie ja eben auch in Acciaio, was im ersten Roman Ein Sommer aus Stahl bewiesen,
genau,
hat.
Also wenn wir jetzt sagen, die junge Autorin Silvia Avallone gilt als Hoffnung der italienischen Literatur, eben mit ihrem Debütroman ist ihr da etwas gelungen. Wenn Sie jetzt so als Fazit ganz kurz noch zu diesem zweiten Roman, gelungen, misslungen?
Er ist misslungen. Sie versucht anzuknüpfen an ihr großes Vorbild Elsa Morante. Die schwebt eigentlich immer über allem und in guten Momenten schafft sie es und hat dieses Gespür für das Archaische, für die Natur, für Zuspitzungen. Und dann verdirbt sie es sich durch Klischees in der Figurenzeichnung und sprachliche Allgemeinplätze.
Genau, vor allem diese dritte Figur, die Elsa, die ist völlig missraten. Es ist eine alte Klage, man mag es gar nicht mehr sagen, aber man fragt sich auch, wurde dieses Buch lektoriert? Weil es so viel Redundanz, so viel Überflüssiges, da hätte man ruhig ein Drittel wahrscheinlich weglassen können. Und dann hätte von der Stringenz her, sobald Handlung oder Natur und Tiere da sind, funktioniert es. Und wenn sie psychologisiert, dann wird es eher bemühend.
Ja. So viel also zu Marina Bellezza von Silvia Avallone, erschienen bei Klett Cotta, übersetzt von Michael von Kilisch-Horn. Sie hören Reflexe mit Literatur im Gespräch auf SRF 2 Kultur. Maike Albert und Hans-Ulrich Probst diskutieren mit mir über Neuerscheinungen in diesem Herbst. Und das zweite Buch, das wir ausgewählt haben, heißt «Erkennst du mich?» von Andrea Bajani. Auch er, ein junger italienischer Autor, er ist 39, Silvia Avallone 30. Sein Buch beginnt mit der Beerdigung seines Schriftstellerfreundes Antonio Tabucchi. Wir lesen wieder die ersten Seiten des Buches. Es liest Hans-Peter Müller-Drossat.
Die Einsamkeit des Künstlers ist eine unangekündigte Zirkusnummer, hat einmal ein Dichter gesagt. Hunderte Menschen unter der Kuppel, atemlos. Ihre Blicke folgen einem Punkt. Da draußen die Welt. Hier drinnen, in der Bühnenmitte, ein kleiner Mann, der zeigen will, dass in seiner Welt auch Gefahren lauern. Und das wird er hier allen beweisen. Dafür bekommt er jedes Mal Applaus von den Kindern. Vor allem aber bekommt er jedes Mal Applaus von sämtlichen Erwachsenen. Dafür, dass er sich der Gefahren der Welt angenommen hat, dass er sich ihnen an ihrer Stadt gestellt hat. Manchmal kreischen die Kinder am Ende der Nummer, wollen eine Zugabe. Die Erwachsenen dagegen schweigen. Dann wieder passiert gar nichts. Und der Zirkuskünstler verschwindet ins Nichts, so wie er aus dem Nichts aufgetaucht war. Er zieht seinen Hut, verabschiedet sich mit einer Verbeugung von seinem Publikum und geht. Und so geschah es. Wir folgten dem langen, dunklen Wagen über die Friedhofswege von Braceres gemächlich. Vorn gingen deine Frau und deine Kinder, dahinter alle anderen. Zwei Männer, die nicht gleich mitgekommen waren, versuchten im Dauerlauf zu uns aufzuschließen. Der lange Wagen gab das Tempo vor. Zu sehen war von ihm nur der Blumenkranz, die dunklen Scheiben und die blendende Sonnenspiegelung auf den Kotflügeln. Hinter einer Kurve hat das dunkle Auto angehalten. Ein Mann hat einen roten Teppich ausgerollt und einen Plexiglashocker auf das eine Ende des Teppichs gestellt. Im selben Moment ist eine Katze aufgetaucht und der Mann hat sie mit einer Art Verbeugung vorbeigehen lassen. Dann ist er beiseite getreten und hat die Arme hinter den Rücken verschränkt. Wir anderen haben uns inzwischen im Halbkreis um den Wagen herumgestellt und unsere Blicke auf die Bühnenmitte gerichtet. Dann bist du herausgekommen.
So beginnt Erkennst du mich von Andrea Bajani. Es ist ein spezielles Buch. Es ist ein Buch in sehr kurzen, 23 sehr kurzen Kapiteln, alle höchstens 4 Seiten lang. Eine Art literarisches Requiem oder was würden Sie sagen, was ist es, Hans-Ulrich Probst?
Ja, es ist eine Annäherung in der Trauer. Also in der Danksagung sagt er ja, im Grunde ist Trauer der Versuch, die Leerstelle von jemandem zu bewohnen, den man verloren hat. Und so habe ich diese Geschichte geschrieben als Versuch, diesen Raum mit meinen Dingen zu möblieren. Und das macht er in diesen 23 Kapiteln und darauf Bezug nimmt ja auch der Titel, der Erkennst du mich, Luft, du, voll, noch einst meiniger Orte, das ist ein Satz aus einem Sonett von Rainer Maria Rilke. Und eigentlich ist das sein poetisches Verfahren. Dieses Rilke-Zitat kommt aber eben vor, auch in einem SMS oder Brief, das wird nicht klar, von Tabucchi selbst an Bajani, als der ihn in Lissabon besucht hat, dann findet er diese Zeilen und noch den Zusatz «nicht verschwinden». Also der Freund soll nicht verschwinden, aber jetzt kehrt es der Autor um und macht alles darum, damit der Freund und Verstorbene nicht verschwindet. Also so rollt er ja das Buch auf mit dieser grandiosen Eingangsszene des Zirkus. Mhm. Das erwartet man dann wirklich nicht beim Begräbnis noch. Er kommt die Urne nicht. Genau. Also wird das geschildert. Also vom Begräbnis auf dem Friedhof Plazares in Lissabon geht es aus und dann geht er zurück in verschiedene Begegnungen. Und das sind so eben Luftflirren. Das darf gar nicht lang sein.
Das Buch ist ein Zwiegespräch in einer Art, deinem Toten in Du-Form. Finden Sie das passend, Maike Albert?
Mir hat dieses Buch sehr gefallen. Ich fand es zärtlich auch auf eine Weise, weil er versucht, sich diesem Freund anzunähern und mit ihm im Gespräch zu bleiben. Und man muss dazu wissen, dass Antonio Tabucchi für Andrea Bajani sehr wichtig war. Denn Antonio Tabucchi hat ihn früh entdeckt, als Andrea Bajani noch sehr jung war. Er ist ja heute noch keine 40 und hat ihn gefördert, hat in ihm auch etwas erkannt, das er in Italien zu vermissen begann. Antonio Tabucchi ist ja aus Italien fortgegangen, hat mit seiner portugiesischen Frau meistens nur noch in Portugal gelebt und hat eine tiefe Trauer in sich getragen um die Entwicklung des Landes. Und Andrea Bajani war so etwas wie ein Kontrapunkt. Er war jemand, der für eine junge Generation stand, die Tabucchi nicht die Hoffnung verlieren ließ. Und mein Eindruck ist, dass der zentrale Moment dieses Buches eigentlich das Erzählen selbst ist. Als nämlich dann Antonio Tabucchi todkrank sich noch einer Erzählung abringt und seinem Sohn nachts eine Geschichte diktiert. Das ist ja der Ursprung des Erzählens überhaupt. Also die Nacht zu vertreiben, der Nacht die Angst zu nehmen, der Kontrolllosigkeit, die ja mit dem Schlaf einsetzt, die Angst zu nehmen. Und das versucht dann Andrea Bajani selbst auch zu tun. Und es gibt ja sehr viele fantastische Elemente. Da spielt er also an auf seine Kenntnis Tabuckis, auch auf das, genau, was in Tabuckis Büchern immer wieder passiert, dass das Telefon plötzlich läutet im leeren Haus, während alle zur Beerdigung gehen. Und er hat den Eindruck, eigentlich müsste Tabucchi da selbst am Apparat sein. Also damit spielt er.
Genau, es sind ja eine Art Momentaufnahmen, Erinnerungsfetzen, eben ausgelöst durch Geräusche, Gerüche, Stimmen. Und diese Art von Erinnerung, das geht wirklich unter die Haut.
Ja, es sind wirklich diese Miniaturen, bleiben stark haften. Ich habe mir notiert, es ist mit Anmut und Würde begegnet er dem Autor, aber nie mit Weihrauch. Also er wird auch in unangenehmen Situationen erlebt, ja. er wird kritisch gesehen. Und was natürlich eben da auch ein elegantes Spiel ist, dass er tatsächlich ästhetisch immer wieder auf den Maestro verweist. Auch die Du-Form ist natürlich, die gibt es ja auch bei Tabucchi immer mal wieder. Und so beschwört er eigentlich das ganze Leben, also auch die Schauplätze, wo er gewohnt hat. Er war ja nicht nur in Lissabon, nicht in Paris, für die Universität auch. War auch sehr wichtig. Und natürlich Vecchiano, wo nur noch der Hauswart an ihn erinnert. Aber immer könnte man sich vorstellen, tatsächlich, der Geist ist wieder da. Also damit spielt er auf eine, ja, eben würdevolle Weise. Man kann ihm sagen, halt, wir wissen, er ist tot. Aber das gelingt ihm sehr gut. Und ich finde wirklich auch, ja, Bajanis eigenes Schreiben hat diese Ernsthaftigkeit, die ästhetische Eleganz und also diese Mischung von Empathie und Dezidiertheit den Menschen und den Verhältnissen gegenüber.
Man könnte fast sagen, dass sich das Vater-Sohn-Verhältnis ein bisschen umkehrt. Also was sich am Anfang etabliert, dass Tabucchi Bajani unter seine Fittiche nimmt, das dreht sich dann um. Und man spürt auch, ich kannte Tabucchi selbst sehr gut, dass Antonio Tabucchi diese Art und Weise hatte, seine Mitmenschen und seine Lieben in Beschlag zu nehmen, also sie ungeheuer dann auch in Atem zu halten.
Und zu beanspruchen.
Wieder. Und zu beanspruchen auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit. Und das ist das Großartige. Es ist einerseits eine Hommage, aber andererseits ist es ein wirkliches Gemälde mit sehr vielen verschiedenen Farbtönen. Und die Sprache ist so schön. Die ist sehr knapp und gleichzeitig poetisch, hat etwas ganz Klares und auch Zärtliches und immer mal wieder Bilder. Also es gibt zum Beispiel Wörter ohne Wunden, die sich unter einem Panzer verbarrikadieren wie erschreckte Schildkröten. Oder Tabucchi liegt dann auf einmal im Bett wie Strandgut. Also da hat man sofort auch ein Bild vor Augen.
Obwohl es ein Buch über die Trauer auch ist, es hat sehr viel Humor auch.
Also ja, ich erinnere Begräbnis, mich, oder? Genau, auch die Katze, wie wir gehört haben, die da vorbeispaziert.
Oder auch zum Beispiel, wie die beiden Hemden einkaufen in Paris und zuerst in ein teures Geschäft gehen, damit die Frau nicht schimpft, wenn er wieder mit diesen ganz billigen Nylon Hemden nach Hause kommt. Also man erfährt sehr viel über den Tabucchi, wie er war.
Oder das Lacoste-Krokodil, das er plötzlich einmal verliert. Also das sind so wirklich Finessen, die Bajani da gelingen.
Es ist ja auch ein Diskurs, intensiver Diskurs über Literatur, den die beiden führen, über die Distanz hinweg.
Es geht ja auch um Figuren und darum, wie man sich verbeißen kann in einen Stoff. Als Andrea Bajani einmal in der Krise ist, da hilft ihm Tabucchi auch auf ganz wunderbare Art und Weise. Also auch die Verbissenheit wieder aufzulösen und sich einer Geschichte anzuvertrauen, dem Unbewussten anzuvertrauen und dem nachzuspüren, das, was Tabucchi meisterhaft konnte, dass er gerade das Unerklärliche immer wieder zum Motor seines Erzählens gemacht hat und dieses Element des Spiegels ja auch und die Frage, leben wir eigentlich Geschichten nach, die wir möglicherweise vorher schon erfunden haben? Ist es umgekehrt? Wie formulieren sich Fragen im eigenen Leben? Ist man vielleicht in Bezug auf das eigene Leben in Verspätung? Und das bildet Andrea Bajani auf so eine ganz behutsame Art und Weise nach und zeigt auch, worin die Freigebigkeit Tabuckis begründet lag, wie er umging, wie großzügig er war und wie er auch seiner Familie gegenüber war. Also das hat diese Mischung aus Humor, Trauer und eben einem sehr tiefen Witz, der immer wieder hervorblitzt.
Auf etwas müssen wir noch ganz kurz eingehen, damit wir auch den Bogen wieder schließen zum Anfang. Es wird auch ganz klar in diesem Buch, dass Tabucchi aus Italien weg ist, unter anderem wegen Berlusconi. Das ist auch ein Thema und darüber erfährt man von Bajani über Tabucchi auch sehr viel.
Eben, es war nicht nur Trauer, es war wirklich Abscheu und Ekel, wie er spricht. Und ich habe auch Tabucchi zuletzt 2005 in Paris getroffen. Schon da war ja dieses Berlusconi-Desaster schon voll absehbar. Und er hat sich wirklich fast körperlich auch nicht mehr wohl gefühlt in Italien. Das verbindet jetzt insofern Avallone sicher mit Tabucchi.
Und Tabucchi hat sich sehr kämpferisch immer zu Wort gemeldet. Er hatte ja Prozesse, die ihm anhängig waren und er hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Er hat sehr, sehr aufmerksam die kulturgeschichtlichen Umbrüche beobachtet und das ganz genau analysiert und hat es vor allem auch in konservativen französischen Zeitungen getan. Er hat es nicht in der Presse, in der man es erwartet hätte, von ihm getan, sondern war da wirklich ein Unruhestifter und hat das sein Leben lang betrieben. Und das war etwas sehr Bewundernswürdiges an ihm und deswegen hatte er auch so ein gebrochenes Verhältnis zu seinem Heimatland.
Und war von einer eben durchaus kämpferischen Hartnäckigkeit, die man diesem hageren, ja, man vielleicht gar nicht immer zugetraut hätte. Und wie Bajani ihn auch als Person, auch in der Körperlichkeit dann zu fassen bekommt, das ist schon beeindruckend. Eben diese Zartheit, Sie haben es gesagt, Maike Albert, behutsam, zärtlich, aber eben nie kitschig.
Er hatte eine Präzision, eine ganz starke Genauigkeit und er hat im Unterschied zu Silvia Avallone schon dieses Gespür für Rhythmus, für die Art und Weise, wie man sich sprachlich auch einem Menschen annähern kann und wie man ihn fassen kann. Und da greift er mit sehr großer Sicherheit immer wieder auf Bilder zurück. Da hat er mich oft erinnert in der Art und Weise, wie er es komponiert hat, an ein Streichquartett. Das hat etwas sehr Feinfühliges und gleichzeitig Vielstimmiges und es ist eben nie überinstrumentiert.
Also im Gegensatz zu Silvia Avallone würden Sie beide sagen, das ist ein sehr gelungenes Buch.
Ja, das ist ein glänzendes Buch und es kommt so bescheiden daher. Er ist sehr viel geschichtsbewusster und hat eine Fähigkeit, Atmosphäre einzufangen, besticht durch die Stimmung und ist ein Porträt dieses älteren Freundes.
Es ist für mich eine wunderbare Verbindung, eine Hommage an einen ganz konkreten Menschen, aber auch eine Hommage an die Literatur als Ganzes.
Ein schönes Schlusswort, Hans-Ulrich Probst, das lassen wir so stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Maike Albert und Hans-Ulrich Probst. Das war Literatur im Gespräch vom November. Mein Name ist Esther Schneider.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.